Ich weiß nicht, was euer Lieblingssatz ist, wenn ihr richtig gestresst seid oder euch alles nervt, alles zu viel geworden ist. Ein Satz, den man im Deutschen sagen kann, ist dann: Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Damit ist gemeint, dass man irgendwie seinen Frieden haben will. Dass das, was auf einen einströmt, irgendwie verschwindet, ja. Dass es in seiner Bedrängnis nachlässt, dass es einfach weg ist. In der heutigen Predigt und im heutigen Predigttext geht es auch um eine Ruhe. In unserem heutigen Predigttext wird eine Ruhe verheißen, und zwar die Ruhe Gottes. Und das ist eine Ruhe, in die wir nicht gelassen werden oder in der wir gelassen werden, sondern in die wir eingeladen werden. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief, der ist ein, ich sag mal, einzigartiges Buch im Neuen Testament. Man könnte auch sagen, ein bisschen ein eigenartiges. Wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Wir wissen auch nicht so recht, wo er entstanden ist und wann und an wen er so ganz genau geschrieben wurde. Und selbst der Titel Hebräerbrief ist so mittelmäßig passend, weil man kann, wenn man mal den Hebräerbrief wirklich liest, merken, der ist eigentlich selber geschrieben wie eine Predigt. Man könnte also fast auch sagen, es ist eine Predigt, die uns hier überliefert ist. Was aber passt ist, der Hebräerbrief wendet sich an eine Gemeinde, die in einer bedrohten Situation ist, die eine ungewisse Zukunft vor sich hat und die vielleicht auch ein bisschen müde geworden ist gerade. Der Hebräerbrief ist an Menschen geschrieben, die schon länger glauben, die aber in Gefahr stehen, ihren Mut zu verlieren und auch ihr Vertrauen zu verlieren auf Gott. Und ich lese aus dem 4. Kapitel ab Vers 9 aus der Schlachterübersetzung 3 Verse, in denen der Hebräerbrief abschließend auf die Ruhe Gottes zu sprechen kommt. Hebräer 4, Vers 9 heißt es: Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selber von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Bei dem ersten Wort also merken wir, wir sind hier im Hebräerbrief am Abschluss einer Argumentation, am Abschluss eines Gedankengangs. Und das Ergebnis eines längeren Gedankengangs im Hebräerbrief lautet: Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Ich lasse euch heute mit allzu vielen exegetischen Details etwas in Ruhe. Aber man kann vielleicht so viel sagen, der Text, den wir gerade gehört haben, der ist die Zusammenfassung, der Schluss eines längeren Abschnitts, der schon im 3. Kapitel ab Vers 7 begonnen hat. Der Hebräerbrief zitiert sehr gerne und sehr ausführlich das Alte Testament, und das tut er auch hier. Er zitiert Psalm 95, einen Abschnitt aus Psalm 95. Im Psalm 95 begegnet eine Rede Gottes, und diese Rede Gottes im Psalm 95, und jetzt wird es ein kleines bisschen kompliziert, die bezieht sich wiederum auf einen anderen biblischen Text im Alten Testament, vor allem auf die Zeit des Volkes Israels in der Wüste und vor allem auf das 4. Kapitel, auf das 4. Buch Mose, Kapitel 13 und 14. Also wenn man diesen Text liest, macht das mal zu Hause, Hebräer 3, Vers 7 bis 4, 12 oder 13, dann seht ihr, Hebräerbrief zitiert Psalm 95, Psalm 95 zitiert 4. Mose 13, 14. Und das Wichtige ist, die Geschichte, die im 4. Buch Mose, Kapitel 13 und 14 steht, das ist die Situation, wo das Volk Israel, die sind aus Ägypten von Gott befreit worden aus der Sklaverei und die sind durch die Wüste schon durchgezogen und die stehen jetzt ganz kurz davor, ins verheißene Land einzuziehen. Und als es zu dieser Situation kommt im 4. Buch Mose, geht alles schief und sie gehen nicht hinein. Der Hebräerbrief ruft dieses Beispiel auf, des Volkes Gottes, das eigentlich schon fast am Ziel ist und dann doch nicht hineingeht und will damit seine Gemeinde ein bisschen aufrütteln. Er argumentiert, das Volk Israel ist damals nicht in das verheißene Land eingegangen und das verheißene Land wäre eben die Ruhe Gottes gewesen. Und damit, so in der Logik des Hebräerbriefs, steht eine Ruhe Gottes noch aus. Es gibt noch eine Ruhe Gottes, weil damals wurde die nicht erreicht, deswegen wartet die noch. Und zwar auf wen wartet die? Auf euch, sagt er, liebe Gemeinde. Auf euch, auf uns wartet noch eine Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes ist für den Hebräerbrief dabei zuallererst ein ganz konkreter Ort. Man kann in die hineingehen, man kann zu ihr kommen. Und für den Hebräerbrief ist die Ruhe Gottes zuerst ein Ort, der nicht hier in dieser Welt liegt, sondern es ist eigentlich ein himmlischer Ort, ein Ort in Gottes Herrlichkeit. So stellt er sich das vor. Irgendwo in Gottes Herrlichkeit gibt es einen Ruheort, an den wir einmal gelangen werden. Wie kommt man auf sowas, dass es bei Gott einen Ruheort gibt? Der Hebräerbrief verweist auch außerdem noch auf den ersten Schöpfungsbericht, ganz am Anfang des ersten Buches Mose. Der ein oder andere kennt das vielleicht, da heißt es zum siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und das ist so ein bisschen die Idee des Hebräerbriefes. So wie die Schöpfung am Anfang vollendet wurde am siebten Tag, in dem Gott von seinem Werk ruhte, so wird es am Ende aller Zeiten, am Ende unseres irdischen Weges, wieder eine Ruhe Gottes geben, die auf uns wartet. Und deswegen schreibt er diesen Satz: Also bleibt für das Volk Gottes noch eine Sabbatruhe offen. Jetzt könnt ihr vielleicht denken, das habe ich mir beim ersten Mal auch gedacht, wo ich den Text gelesen habe, naja, wenn die Ruhe erst kommt, ja, vielleicht auch erst in der Herrlichkeit Gottes kommt, dann könnte das für unser Leben bedeuten, hier haben wir keine. Ja. Hier herrscht dann Unruhe und Stress. Aber christliche Hoffnung, unsere Hoffnung als Christinnen und Christen, lebt immer davon, dass das, was uns verheißen ist für die Vollendung dieser Welt, schon im Hier und Heute anbricht. Ja, Gemeinschaft, Leben mit Gott, das erfüllt sich natürlich in der Herrlichkeit Gottes, aber das bricht hier und heute an. So ist das bei allen Sachen. Und auch die Ruhe Gottes, auf die sozusagen der Hebräerbrief geradezu wartet und hofft, darin einzugehen, die vollendet sich am Ende aller Zeiten, aber sie bricht auch hier und heute an. Wir hören deswegen diesen heutigen Predigttext und diese heutige Predigt von einem anderen Wort aus der Bibel her, und zwar von einem Wort, das Jesus Christus selber spricht. Wir haben es schon gerade gehört, in Matthäus 11 ruft Jesus Christus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr kennt jetzt die Luther-Übersetzung wahrscheinlich, ich will euch erquicken. Aber wenn man es übersetzt, ja, das ist sozusagen ein ähnliches Wort wie im Hebräerbrief für Ruhe. Deswegen kann man übersetzen: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus Christus ruft uns heute zu sich und er ruft uns zur Ruhe. Das ist keine Ruhe, in der man gelassen wird. Es ist keine Ruhe, die darin besteht, dass einem nichts mehr angeht, dass alles stoppt, dass alles aufhört. Im Gegenteil, diese Ruhe beginnt mit einer Bewegung. Der Hebräerbrief spricht so schön davon, dass man in die Ruhe Gottes eingeht, dass man in sie hineingeht. Und auch Jesus Christus ruft uns nicht zu: Bleibt liegen, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch in Ruhe lassen. Sondern das Gegenteil: kommt her zu mir, ich will euch nicht Ruhe lassen, ich will sie euch geben. Die Ruhe Gottes ist ein Geschenk, etwas, was uns von Gott gegeben wird. Dieser Ruf zur Ruhe, den meine ich gehört zu haben. Und zwar im Gebetsmonat, so bin ich auf die heutige Predigt gehört. Ich hatte irgendwie gehört, das ist, glaube ich, heute das Thema für uns als Gemeinde, zur Ruhe zu kommen. Hinter uns liegt schon eine sehr bewegte Zeit. Man könnte sagen, wir sind fast so ein bisschen bei einer Halbzeit dieses Jahr. Hinter uns liegt zum Beispiel das Ende des Pastorendienst von Lasse und Judith am Anfang des Jahres. Hinter uns liegt auch schon der Einstieg eines neuen Pastors, Simon Haug, der stattgefunden hat. Hinter uns liegt dieses Jahr im März die Taufe von Emma, Frieda und Emily, die wir gefeiert haben. Hinter uns liegt ein großartiger Ostergottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Hinter uns liegt ein volles Kleingruppensemester, das zu Ende gegangen ist. Hinter uns liegt auch schon die Berufung unserer neuen Jugendreferentin Anne Wallusch. Hinter uns liegt auch schon ein Gebetsmonat, den wir zusammen gefeiert haben. Und hinter uns liegt auch die Trauerfeier letzte Woche Freitag von Stefan von Dewitz. Und das alles sind nur die Dinge, die hier in der Gemeinde passiert sind. Ich weiß gar nicht, was hinter euch liegt in diesem ersten halben Jahr, welche Prüfungen geschrieben und bestanden wurden. welche neuen Berufe vielleicht angefangen wurden, was in euren Familien passiert ist, in eurem Leben, welche Erfolge ihr gefeiert habt oder vielleicht auch welche Niederlagen. Und wie das so häufig ist, meistens im Blick auf die zweite Jahreshälfte sieht man, da kommt noch einiges auf uns zu. Und das ist auch für uns als Gemeinde so. Auf uns als Gemeinde wartet zum Beispiel bald schon wieder ein neues Kleingruppensemester. Der Dienstbeginn von Alle Wallusch im September wartet auch auf uns. Auf uns warten Next Steps, große Schritte in unserem Crow-Konzept, die wir starten wollen. Auf uns wartet, das ist jetzt schon weit geblickt, Go Christmas, eine tolle Aktion, die wir als Gemeinde machen, wo wir hier einen Weihnachtsmarkt für die Stadt veranstalten. Und, ich weiß gar nicht, ob daran der ein oder andere denkt, auf uns wartet zum Beispiel im Herbst die neue Wahl einer Gemeindeleitung mit einer ganz neuen Wahlordnung. Und ich vermute, so wie ich das Leben hier in der Gemeinde kenne, es wartet sogar noch viel, viel mehr auf uns. Und gerade in dieser Situation, könnte man sagen, in dieser Halbzeit, glaube ich, passt dieser Ruf Gottes zur Ruhe. Wir werden heute zur Ruhe gerufen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Was heißt das für uns als Gemeinde, dass wir zur Ruhe gerufen werden? Was meint diese Ruhe Gottes? Worum könnte es da gehen? Wir können uns das, glaube ich, anschaulich machen, indem wir auf drei Dinge gucken, die uns daran hindern, in die Ruhe Gottes zu kommen, zur Ruhe Gottes zu kommen. Ein Hindernis, das im Hebräerbrief ganz häufig auftaucht, ist das Wort Verstockung oder vielleicht etwas besser übersetzt Verhärtung. Verhärtung oder Verstockung des Herzens. Das meint erstmal, dass man sich nicht von Gott und seiner Stimme bewegen lässt. Und das könnte ein Hindernis sein, um zur Ruhe Gottes zu kommen. Verhärtungen, das kennen wir manchmal aus unserem Alltag. Wenn die Anspannung in unserem Körper zu hoch wird und wir zu lange uns irgendwie so zusammenziehen, dann, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, fangen sich manchmal an, unsere Muskeln zu verhärten und zu verkrampfen. Irgendwann hat man einen Krampf irgendwo und dann tut es richtig weh. Und ich finde auch so manche Woche in der Arbeit, so mancher Tag in der Schule oder in der Ausbildung können auch so ein richtiger Krampf sein. Wenn man so unter Druck steht, wenn man angetrieben wird und sich immer weiter anspannt, dann verkrampft man irgendwann. Und wir spüren das sogar als Menschen und dafür stehen, glaube ich, immer so die berühmten Rücken- und Nackenschmerzen, die man irgendwann bekommt, wenn die Woche zu viel geworden ist. Aber nicht nur unser Körper kann verkrampfen, sondern auch unser Herz. Auch unser Herz kann, wenn es unter Druck gerät, irgendwann sich so zusammenziehen, dass es hart wird, dass es anfängt, weh zu tun, vielleicht auch, dass es taub wird. Und gerade wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht Herzens- und Seelenkrämpfe hast, dann ruft dich Jesus Christus heute zu sich. Komm her zu mir, wenn du Ruhe suchst. Bei einem Krampf ist es ja auch so, dass es nichts hilft, einfach stillzuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Wenn man sich irgendwas verkrampft hat und man hält weiter still, dann erhöht sich das irgendwie und es fängt an, einfach immer noch mehr weh zu tun. Und stattdessen muss man das Gegenteil eigentlich machen. Man muss in eine neue Bewegung kommen, zum Beispiel indem man seine Gelenke ausschüttelt. Und wir sagen das auch häufig über Gott, komm zu Gott und schütte ihm dein Herz aus. Und heute könnten wir vielleicht sagen, wenn du Seelen- und Herzenskrämpfe hast, dann komm zu Gott und schüttle ihm dein Herz aus. Halt nicht fest an dem, was sich irgendwie in dir zusammenkrampft, halt nicht fest an deinem verkrampften Herz, sondern lass es locker. Fang an, dein Herz auszuschütteln. Lass deine Sorgen, deine Enttäuschungen, deine Anspannung und deine Angst herausfallen. Ich glaube, das ist ein passendes Bild für das Gebet, aber auch für den Gottesdienst. Das ist immer ein Moment des Herzausschüttelns, wo alles mal rauskommen darf, was uns in der Woche verkrampft hat. Das Zweite, was uns vielleicht von der Ruhe Gottes abhalten kann, ist unsere Ungeduld. Gerade wenn man sehr angespannt ist, wie ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Weg von Wuppertal nach Dortmund bin im Zug und kurz vor Hagen der Zug steht, 5 Minuten, 10, 15, 20, dann fängt immer an, mein Bein anzuwippeln. Ich muss zum nächsten Termin. Ich bin unter Stress und diese Anspannung verwandelt sich in so eine hektische Bewegung. Das kann man auch beim Autofahren machen, wenn man im Stau steht und man furchtbar genervt ist und so eine kleine Lücke vor einem steht, dann drückt man richtig aufs Gas, sodass man schnell die Lücke aufholt. Weil man denkt, ich muss Meter machen. Obwohl das einen gar nicht schneller ans Ziel bringt. Gerade wenn man einem Ruhe fehlt, wenn man unter Druck gerät, dann fängt man an, hektisch in Bewegung zu geraten. Das ist auch manchmal in der Gemeinde so. Ja? Wenn man irgendwie den Eindruck hat, es läuft nicht, da meldet sich niemand, das ist doch alles nicht vorbereitet, dann fängt man an, irgendwie in Hektik zu geraten. Man fängt an, schnell zu agieren. Mail schreiben, anrufen, irgendwas tun. Und man erhöht die Schlagzahl sozusagen, dass irgendwie was geschieht. Auch hier ruft uns Jesus Christus zu, kommt zur Ruhe, kommt zu mir. Das heißt nicht, schmeiß alles hin, lass alles bleiben. Ganz im Gegenteil. Kommt zur Ruhe heißt hier, lass die Dinge einmal in Ruhe, lass die Dinge einmal in Ruhe geschehen. Zur Ruhe Gottes kommen heißt, seine zittrige Hand, vielleicht sein pochendes Herz oder seine unruhige Seele Jesus Christus zu reichen, sie in seine Hand zu legen. Und der nimmt sie und der bringt die nicht zum Stillstand, sondern er führt sie in eine neue Bewegung. Das ist die Einladung in Gottes Ruhe, die Dinge in seiner Ruhe geschehen lassen. Die nächste Mail, den nächsten Anruf, die nächste Andacht oder Predigt, kann ich mir sagen, geführt von der Hand Jesu Christi, natürlich schreiben, natürlich verfassen, natürlich tätigen, aber es in seiner Ruhe geschehen zu lassen. Und das gelingt gerade, weil wir im Blick auf Jesus Christus nicht nur den begrenzten Zeithorizont dieser Welt sehen, auch nicht als Gemeinde, der Blick nur auf dieses Jahr gerichtet, auf die kurze Zeit, auf das Wenige, was man irgendwie zur Verfügung hat, sondern man ist ausgerichtet auf den weiten Raum Gottes, auf die Ruhe Gottes. Da ist Platz, da ist Raum, damit all das, was uns wichtig ist und was auch wichtig ist, geschehen kann. Zuletzt kann es die Angst sein, die uns an der Ruhe Gottes hindert, die Angst vor der Zukunft. Ich hatte schon vorhin erwähnt, der Hebräerbrief spielt auf eine Geschichte an aus dem Alten Testament, im vierten Buch Mose. Die Israeliten stehen vor dem verheißenen Land, nachdem sie durch die Wüste durchgeschickt sind, und sie haben Kundschafter ausgeschickt. Und die Kundschafter laufen durch das verheißene Land durch und kommen zurück und erzählen, die Völker, die hier wohnen in diesem verheißenen Land, die sind richtig stark und mächtig. Das sind richtige Riesen, die in diesem verheißenen Land wohnen. Und das Volk Gottes hört das, guckt auf dieses Land, will da so gern rein, hört aber, da warten lauter bedrohliche Riesen auf uns. Und da bekommen sie Angst, und zwar richtig Angst. Angst vor den Riesen von morgen. Das hindert mich häufig daran, zur Ruhe zu kommen. Dich auch? Angst vor den Riesen von morgen, vor den Riesenaufgaben, manchmal auch vor den Riesenkonflikten. Auch das gibt es in Gemeinde. Manchmal gibt es in Gemeinde die Riesenveränderungen und die Riesenvorbereitungen und manchmal auch die Riesenbaustellen und die Riesenkosten. Und auch die können einen in Angst geraten lassen. Das Volk Israel in der Geschichte im vierten Buch Mose will umkehren, sogar nach Ägypten zurück angesichts dieser Riesen. Und als ich die Geschichte nachgelesen habe, habe ich gedacht, bei diesem unruhigen Volk, das jetzt in Angst gerät, ist sicherlich der große Moment der Leitung und der Leiter gekommen. Und im vierten Buch Mose heißt es aber nur spannenderweise, als Mose und Aaron das Volk sahen, fielen sie ja auf ihr Angesicht vor dem ganzen Volk. Auch ein spannender Moment, das Volk gerät in Panik. Mose und Aaron, die sie geführt haben, die fallen auch schon zur Erde, haben auch schon keinen Mut mehr, alles scheint zu zerbrechen. Und es ist genau in diesem Moment, dass zwei junge Leute vor das Volk treten, Josua und Kaleb. Die haben beide zusammen das Land ausgekundschaftet. Die waren selber dabei als Kundschafter im neuen Land. Die haben auch die Riesen gesehen. Und die stellen sich vor das Volk hin, das so verzweifelt ist, und rufen ihnen zu, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Um die verzagte, verzweifelte Gemeinschaft Gottes daran zu erinnern, das verheißene Land mit den Riesen, das Land mit dem Riesen ist das verheißene Land, dazu braucht es ab und zu mal Zukunftskundschafter, die schon mal erkundet haben, was vor einem liegt. Die ihren Blick auf die Verheißung Gottes richten, auch wenn es da viele Riesen gibt, die einen Angst machen. Bist du so jemand? Bist du so eine Zukunftskundschafterin Gottes? Bist du jemand, der nicht nur die Riesen sieht, sondern gerade in Situationen, wo die einen von Angst befallen sind, daran festhält, Gott zu folgen und auf Gottes Verheißung schaut? Dann braucht es dich im Leben von Menschen. Dann braucht es dich hier in der Gemeinde, gerade damit Menschen zur Ruhe Gottes finden, zur Ruhe Gottes kommen. Tatsächlich ist es so, dass im 4. Buch Mose das Volk Israel nicht auf ihre Zukunftskundschafter gehört hat. Und dann ging es 40 Jahre in die Wüste. Spätestens jetzt merken wir, warum vielleicht dieser Ruf in die Ruhe Gottes schon ziemlich wichtig ist. Zur Ruhe Gottes kommen, das wäre es gewesen, ins Land einzugehen. Ansonsten geht es wieder los, hektisch, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und ja, Gott führt sein Volk am Ende in das verheißene Land. Er lässt es zur Ruhe kommen. Und Gott ist treu und für jeden Umweg, für jede Angstsituation, die wir haben, hat er einen neuen passenden Ausweg parat. Aber trotzdem können wir uns heute auch als Gemeinde fragen, ob wir einen Glaubens- und Vertrauensschritt wagen wollen und zur Ruhe Gottes kommen, gerade auch angesichts vielleicht der Riesen, die vor uns stehen. Gott selbst lädt uns heute ein, zu ihm zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Und wir haben gehört, was das heißt. Das heißt, dass wir damit beginnen, dass wir unser Herz ausschütteln. Dass wir unser Leben nicht von Ungeduld bestimmen lassen, sondern dass wir das, was uns aufregt und ungeduldig macht, in die Hand Jesu legen. Und zur Ruhe Gottes kommen heißt, nicht aus Angst vor den Riesen einfach umzukehren, sondern im Vertrauen an der Verheißung Gottes festzuhalten. Zu der Ruhe Gottes sind wir heute gerufen, als einzelne Menschen und als Gemeinde. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Jesus Christus spricht: Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Amen.